So jede Dekade sollte man sozusagen ja seinem Leben mal ordentlich einen Rüttler verpassen und gucken, was man noch haben will, was man noch braucht, um halt aus diesem Trott rauszukommen, auch wenn es halt wehtut und nicht so toll ist.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Nach 4 Monaten wurde es mal wieder Zeit für eine neue Folge und ein neues Thema. Und Albert, wir haben uns diesmal ein Thema ausgesucht, was aus der Community kam. Grüße gehen raus hier an Luca, der hat mir eine E-Mail geschrieben, ob wir nicht über das Thema Die with Zero sprechen können. Magst du vielleicht kurz erzählen, was das überhaupt ist?
Ja, also das ist ja dieses Buch, wie gesagt, es ist ja aus der Community gekommen, aber du hast es ja an mich herangetragen. Also es geht um das Buch von Bill Perkins, das wirst du ja gleich noch vorstellen. Es geht letztendlich darum, Die with Zero, also stirb mit Null, dass man eben nicht der reichste Mensch auf dem Friedhof sein soll, sondern eben das so timet, dass man letztendlich eben mit dem Geld, was man jetzt angesammelt hat, dass man das ausgibt und dann stirbt man eben ja mit leeren Taschen.
Genau. Und du hast da mal im Netz geguckt, genau gesagt bei Reddit. Und das scheint ja auch ein Thema zu sein, was immer mehr auch bei jungen Leuten ankommt.
Ja, ja. Also ich habe hier einen jungen Mann, der Mbrett 83, ganz grob, um das mal zusammenzufassen. Er ist kurz zum Abschluss seines Ingenieurstudiums, hat Aussicht auf einen guten Job. Die Immobilie seiner Eltern wird er wohl erben. Er hat genug Barreserven und er ist jetzt in Mitte 20 und investiert seit 5 Jahren, also sozusagen Anfang 20, regelmäßig in ETFs. Und sein Problem ist eben, dass er extrem sparsam ist, eben so sparsam, dass es ihm eigentlich schon peinlich ist, dass er sagt hier sozusagen, mein Kopf denkt sich, nur investieren ist vernünftig und je mehr, desto besser. Das heißt, er hatte schon ganz viel versucht, wie er schreibt, eben auch mit, hätte das gedacht, Büchern eben wie Die with Zero, was wir jetzt hier heute besprechen, oder auch mit persönlichen Budgets, aber eben alles ohne Erfolg. Und jetzt fragt er halt in die Runde, ob es dem Leute gibt, denen es ähnlich geht und was die Gedanken dazu sind. Und genau das, ja, soll ja eigentlich heute das Thema unseres Podcastes sein.
Genau, ich habe mal einen Vorstellungsspruch aus dem Buch rausgesucht, der da sehr gut zu passt. Und zwar schreibt er auf Seite 18, das Leben ist keine Partie Monopoly, es gewinnt nicht derjenige mit den meisten Hotels und dem meisten Geld, aber viele Menschen behandeln das Leben so, als ob dies der Fall wäre. Sie verdienen einfach weiter und versuchen ihren Reichtum zu maximieren, ohne auch nur annähernd so viel darüber nachzudenken, was sie mit diesem Reichtum erreichen können. Und er stellt jetzt eigentlich die Grundfrage, sollten wir statt Geld verdienen und Reichtum für die Rente aufzubauen, nicht lieber lebenslange denkwürdige Erfahrungen sammeln? Sollten wir unsere Kinder nicht vorher unterstützen, wenn sie das Geld brauchen und auch vorher spenden, dass ich dann auch davon was habe, zumindest Karma-Punkte? Weil wenn ich tot bin, kriege ich ja keine Karma-Punkte dafür mehr. Ich habe davon ja nichts mehr. Und das sind so die Grundfragen, um die es geht. Vielleicht magst du mal etwas zur Grundidee sagen.
Ja gut, die Grundidee ist ja eigentlich nun schon im Kölschen Grundgesetz verankert, was soll der Quatsch, ja? Also letztendlich genau darum geht es ja eben das, was wir ja auch immer sagen, Geld verdienen ist ja kein Selbstzweck. Es gibt ja, wie soll ich sage mal so aktives und passives Fuck You Money. Das passive Fuck You Money ist ja das Geld, was eben da rumliegt und wo ich dann immer sage, ja, wenn ich jetzt wollte, dann könnte ich ja sofort aufhören, ja, und würde dann, was weiß ich, für 1, 2, 3, 5, 7, 10 Jahre für mein ganzes restliches Leben genug Geld haben. Aber es könnte ja noch was ums Eck kommen. Man weiß ja nicht so genau und dann macht man halt immer weiter. Das ist also wirklich dann eigentlich erstmal nur die theoretische Möglichkeit. Und es geht ja eigentlich dann darum, auch zu sagen, okay, was mache ich jetzt aus meinem Leben und wie kann ich das Geld so sinnvoll ausgeben, ja, dass ich eben, wie du schon sagst, diese Karma-Punkte sammeln. Und für mich ist das eigentlich jetzt hier in der Vorbereitung auf unsere Podcast eigentlich eine 3-Bücher-Geschichte geworden. So einmal der Bill Perkins eben mit seinem Leben ein reiches Leben. Na gut, dann gibt's halt von Greg McKeown noch Essentialism, also da geht's um die essentiellen Geschichten im Leben und eben von James Wollman Staffocation. Da geht's in diesen Büchern eben drum, mit was willst du dir eigentlich dein Leben vollstopfen? Und die schlagen eigentlich alle drei eben in dieselbe Kerbe. Ich finde diese Idee gut und vernünftig, weil wie gesagt, als Ingenieur fragt er eben, wie du sagst, ne, wie kann ich ein maximal erfülltes Leben führen? Aber das Problem ist auch, was man halt auch ein bisschen sehen muss, A, ist er Amerikaner, was ich eigentlich sehr schön finde. Also, weil er einfach diesen hemmungslosen Optimismus hat, weißt du? Nicht diese sorgenschwere Bedrücktheit, die man doch oft in Deutschland findet, die 1000 Probleme aufzählt. Also es ist schon wirklich eine wirklich optimistische Geschichte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Herr Perkins halt, wenn ich den Wikipedia-Eintrag trauen darf, irgendwo zwischen 50 und 400 Millionen Dollar Vermögen hat, die er eben als Energietrader verdient hat. Und der ist so um die 50. Also von daher muss man das halt schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist schon auch eine Flughöhe, die schon sehr ordentlich ist. Werden vielleicht das nicht alle unsere Hörer und Hörerinnen hinkommen, aber auch mit weniger Nullen auf dem Konto, finde ich, ist das eine Idee, also ein Thema, über das man nachdenken sollte.
Absolut. Also vielleicht noch mal ein paar Sätze zu Bill Perkins allgemein. Er ist ein afroamerikanischer Unternehmer, der seine Karriere an der Wall Street gestartet hat und dann als Energiehändler in Texas viel Geld verdient hat. Da kommt nämlich sein Millionenvermögen her. Und im Buch steht auch, heute ist er für seinen glamourösen Lebensstil, Pokerspiele mit hohem Einsatz und unverschämte Wetten bekannt. Das sagt natürlich auch viel aus, wie er seine Erinnerungsdividenden, wie er sie immer nennt, dann schön ausgibt. Und eine Geschichte aus dem Buch ist mir besonders hängen geblieben. Da haben wir auch schon mal im Vorfeld drüber gesprochen. Er hat für seinen 45. Geburtstag alle seine Freunde aus allen Phasen seines Lebens und seine Familie auf die Karibikinsel St. Barts eingeladen. Er hat sich einfach gesagt, er will nicht warten, bis er 50 wird, bis der runde Geburtstag da ist, sondern er möchte, dass alle das miterleben können, und seine Eltern waren wohl auch nicht mehr ganz so fit. Ja. Und deswegen hat er gesagt, er gibt jetzt ganz viel Geld aus, lädt sie alle ein und feiert eine riesige Party, wo jeder danach schwärmt und seinen Lebtag nicht mehr vergisst. Und letztendlich hat er damit auch recht gehabt, denn sein Vater ist vor seinem 50. Geburtstag verstorben und seine Mutter ist jetzt auch nicht mehr in der Lage, dahin zu fliegen. Von daher war es ganz gut, dass er es vorgezogen hat und diese Millionenparty gemacht hat. Er hat, glaube ich, auch noch Sänger eingeladen und das muss zig Millionen gekostet haben.
Ja, genau. Aber wie gesagt, das geht ja auch auf kleinerem Niveau. Grundsätzlich, das ist es halt, die Zeit verrinnt halt, und das ist noch, was man ja des Öfteren dann auch hört, wenn die klassische Rollenaufteilung, wenn er halt die ganze Zeit arbeitet und auf einmal ja, sind die kleinen Kinder alle groß und gehen aus dem Haus und man hat eigentlich von dieser Zeit nichts gehabt und es kommt ja auch nicht mehr zurück, auch wenn es dann vielleicht Enkel gibt, aber das, ja, wie soll ich sagen, Vater-Kind-Verhältnis ist halt anders als Opa-Enkel-Verhältnis, die ganze Geschichte. Also ich finde es sehr gut. Was ich mir nur manchmal nur denke, ist, er macht es ja eben so eine Geschichte, wo er sagt, gib Gas, ja, und in jungen Jahren, so nach dem Motto, spare eben nicht, ja, also er hat ja auch diese Anekdote, wo er eben, ja, in jungen Jahren dolle gespart hat und ganz stolz war, dass er halt eben von seinem mickrigen Anfangssalär auch noch, was ich, 1,57 Dollar sparen konnte, ja, und sein Chef ihn dann fürchterlich beschimpft hat, dass es aber kompletter Schwachsinn wäre, so nach dem Motto, wenn du, ja, so nach dem Motto, was du jetzt als Anfang 20er irgendwie da dir die 7,50 Dollar vom Munde absparst, ja, wenn du älter bist, wenn du 30 bist, wenn du 40 bist, ja, dann reden wir nicht mehr über 7,50 Dollar, sondern über 7.500 oder 75.000 Dollar, da hast du einen viel größeren Hebel. Das heißt, als junger Mann, ja, nimm die 7,50 Euro und ja, kauf dir was Schönes davon. Das musst du jetzt nicht irgendwas zu essen, sondern dann organisiere ein Erlebnis dafür, ja. Und für 7,50 Euro gebe ich ja auch durchaus zu, ist ja bei mir auch so früher, für 7,50 Euro in Südostasien, weißt du, in irgendeine Backpacker-Unterkunft? Ja, heute nicht mehr, um nichts in der Welt. Nicht, weil ich mir zu fein bin, sondern weil mein Rücken das einfach nicht mehr mitmacht. Das ist wohl schon durchaus wahr. Ist natürlich, also letztendlich, als ich mit dem Buch fertig war, habe ich mir gedacht, dieses Buch ist eigentlich ein Frontalangriff auf die frugalistische Bewegung. Der dreht es ja genau um. Er sagt, in jungen Jahren Gas geben. Und das ist aber dieser amerikanische Optimismus, der mir dem aufgefallen ist, dass er einfach dann aufgrund seiner Biografie natürlich auch davon ausgeht. Man erzählt ja dann doch immer zum guten Teil, was man selbst erlebt hat, dass man halt später dann noch weitere Chancen hat und dass das Leben sozusagen ist grundsätzlich gut mit einem meint. Das ist ja praktisch eine Wette auf die Zukunft, so nach dem Motto, wenn ich halt von 20 bis 30 mich nicht wirklich um meine Ersparnisse kümmere und eben nicht den langen Zinseszinseffekt nutze, sondern da 10 Jahre, jeder Frugalist wird es dir sofort ausrechnen, was es dich nach hinten raus kostet, wenn du von 20 bis 30 nicht gescheit sparst. Und das eben natürlich die, ja, also ist es letztendlich so, der Frugalist sagt, jeden Euro, den du zwischen 20 und 30 sparst, der wird hinten raus eben richtig viel wert. Und Bill Perkins sagt ja, ja, das ist wahr, aber jedes Erlebnis, das du zwischen 20 und 30 machst, ist hinten raus auch viel Mehrwert, weil du eben in jungen Jahren ganz andere Dinge machen kannst und auch ganz andere, also kannst einmal rein körperlich, was du aushältst, und zum anderen natürlich auch, wenn du erstmal, ja, wie soll ich sagen, fest eingebunden bist, womöglich eine Familie hast oder anderweitige Verpflichtungen hast, dann ist es halt nicht mehr so einfach mit halbes Jahr Backpacking oder sowas.
Ja, er bringt ja auch sehr gute Beispiele. Er hat von einem Freund oder Kollegen ein Beispiel im Buch. Der hat auch nicht viel Geld verdient am Anfang seiner Karriere, hat dann Schulden aufgenommen und ist davon dann nach Europa geflogen für ein Jahr, glaube ich, und hat da so viel mitgenommen wie nie zuvor in seinem Leben. Und Bill Perkins hat es nicht gemacht, der hat halt das Geld gespart und hinterher hat er sich darüber aufgeregt, dass er das nicht auch genutzt hat und viel mehr aus diesem Zeitraum, wo man jung ist, wo man viel machen kann und wo man dann eben in diese Backpacker-Unterkünfte gehen kann und viel mehr Erinnerungsdividenden gesammelt hat. Deswegen ist er der Meinung, gerade in jungen Jahren sollte man das machen, weil wenn man dann anfängt, erst mit 60 oder mit 70, wenn man dann tatsächlich in Rente ist, damit erst loslegt, wer weiß, ob man dann überhaupt noch so reisen kann.
Das kann ich dir jetzt schon sagen, auf keinen Fall.
Nee, eben.
Nur auf der anderen Seite ist es natürlich so, Bill Perkins hat halt, ja, wie soll ich sagen, bei ihm war es halt so, dass er jedes Jahr mehr verdient hat und sein Kumpel, für den ist es ja auch gut ausgegangen, so wie er es im Buch beschreibt. Wir haben ja nun auch natürlich regelmäßig die mitleidheischenden Geschichten in Sternspiegel Fokus, wo es um gescheiterte Leute gibt im Europäer, die in Thailand sitzen und die Thais anbetteln, weil sie überhaupt nichts mehr haben, weil genau dieses, ich erlebe was so gründlich in die Grütze gegangen ist. Also für mich gibt es also beide Zukünfte. Das eine halt, was Bill Perkins beschreibt und das andere halt, was man halt eben auch sieht, dass die im Lande bleiben und sich redlich ernähren, ist halt zumindest, sagen wir mal so, deshalb bin ich auch so hin und her gerissen, ja, weil ich bin ja jetzt so Mitte 50 und jetzt sieht man das so ein bisschen auch durchaus, dass es eben ja, die super coolen, weißt du, die 20-jährigen Skilehrer, die 30-jährigen Windsurflehrer, die 35-jährigen coolen Typen und irgendwann ist der Lack halt ein bisschen ab und dann irgendwie Mitte 40 und spätestens bis 50, da ist es dann auf einmal für sehr viele zumindest durchaus auch erstrebenswert, arriviert zu sein und dann kriegen sie halt die Kurve eben nicht mehr, weil halt dann einfach so viel, ja, Wasser den Rhein halt hinunter geflossen ist. Das ist halt für mich immer so eine Balance. Also letztendlich, wenn du eben, ja, wir sagen, du kannst natürlich die with zero, du kannst natürlich mit null sterben, indem du nie was gehabt hast, ja, aber Bill Perkins will ja halt nicht, dass du was aufbaust und dann sozusagen davon so lange abknabberst, dass du halt dann eben mit null Euro stirbst und nicht, dass du dein ganzes Leben eben, ja, wie soll ich sagen, als Lebenskünstler eben verbringst, weil irgendwann wird's halt dann doch limitieren, weil das ist halt die andere Seite. Also für mich persönlich habe ich so ein bisschen rausgenommen, es ist vielleicht nicht unbedingt erstrebenswert, wobei ich auch denke, dass es ja auch in der heutigen Zeit immer mehr aufweicht, dieses Schule, dann eben in meiner Generation Bundeswehr oder Zivildienst, dann Ausbildung.
Das gibt's ja nicht mehr.
Ja eben, aber irgendwie sowas, also dieses Getaktete, nach der Schule geht's dann weiter in die Ausbildung, nach der Ausbildung geht's dann ins Arbeitsleben und dann stehst du halt irgendwo zwischen, je nachdem, wenn du halt eine Lehre machst, stehst du halt Anfang 20 und sonst halt Mitte, Ende 20 dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und legst da einfach los, ganz straight und konsequent und bist dann halt in deinem Job und auf der anderen Seite halt, da fragt man sich dann, die 10 Jahre, hätte man dann auch was anderes machen können und auf der anderen Seite halt, das durch dieses Lebenskünstlerische durchzuziehen bis 30, 40, wie soll ich sagen, da merkt man dann halt einfach, dass dann auf einmal, ich kenne so ein paar Leute und die sind dann halt nicht mehr glücklich, ja, weil sie halt einfach sehen, was sie sich jetzt alles nicht mehr leisten können und auch endgültig nicht mehr leisten können, ja, weil es einfach, weil sie nie in der Position sind, waren, um entsprechende Gehälter halt verlangen zu können und wo sie dann nur feststellen, dass dieses coole Windsurfer-Leben halt mit 45 nicht mehr so prickelnd ist einfach.
Ja, man muss schon sagen, das sind Luxusprobleme, die er da beschreibt. Und er schreibt aus der Perspektive eines Millionärs, von uns sind die wenigsten Millionäre und da muss man dann schon ein bisschen überlegen. Also bei mir war es so, ich habe das Buch gelesen und habe wirklich bei jedem Kapitel mir dann meine Gedanken dazu gemacht. Das hat mich extrem zum Nachdenken angeregt. Und ein anderes Beispiel, was er ja auch gebracht hat, ist, wenn man beispielsweise schwer erkrankt und man hat nichts erlebt, außer tagtäglich zu arbeiten, aufs Wochenende, auf den Urlaub hinzuarbeiten, Geld zu verdienen und überhaupt nichts erlebt zu haben, dann hast du kein erfülltes Leben. Ja. Und da hat er ja auch völlig recht. Aber keiner kann einem sagen, ob man schwer erkrankt Das kann natürlich auch nicht passieren. Und man sollte deswegen, da hat er auch völlig recht, trotzdem die positiven Lebenserfahrungen maximieren und auch in Erfahrungen investieren. Und das kann dann durchaus mal eine Auszeit sein, beispielsweise während oder nach des Studiums oder vor dem Studium, dass man da beispielsweise ins Ausland geht. Habe ich ja auch gemacht, hat extrem viel Geld gekostet, aber ich zehre immer noch, selbst 13 Jahre danach davon. Und da hat er dann zum Beispiel auch völlig recht damit.
Ja. Gut, also was ich halt sozusagen für mich daraus genommen ist, habe so dieses Thema, wer früh spart, verzichtet halt vielleicht auf Erlebnisse, kommt aber dafür dann auch schneller eben an den Punkt der maximalen Optionalität. Ne? Also du kannst dann voll arbeiten bis Reduktion auf null. Und jedenfalls für mich, der Erlebniswert ist ja in gewissen Grenzen auch unabhängig vom Geld. Ja, ich sag mal, du kannst auf dem Brocken spazieren gehen, das kann ganz toll sein, du musst nicht unbedingt zum Ayers Rock fliegen, ja. Wobei der monetäre Zinseszins halt dagegen wirklich linear abhängig ist von der Sparsumme. Also von daher bin ich da nicht ganz so auf der Seite, bin da eher auf der vorsichtigen Fraktion, weil vielleicht mir persönlich eben dieses Thema eben maximale Erlebnis, also mir geht es persönlich eben nicht unbedingt um eben diese Erlebnisse, wie er sie so aufschreibt, dieses Leben, Schwimmen mit Walhaien und was er da alles hatte, sondern mir geht es halt eher darum, eben die maximale Optionalität für mich eben zu erzielen, dieses Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone. Dafür bin ich halt bereit, dann zu verzichten auf teure Reisen oder auf andere teure Sachen, um halt einfach diese Optionalität zu haben, Dinge nur noch mit Leuten zu arbeiten, die ich wirklich gerne mag und nur noch an Dingen zu arbeiten, die mir wichtig sind. Das ist sozusagen mein Erlebniswert.
Aber ist das nicht die frugalistische Schiene?
Nein, für mich ist die frugalistische Schiene irgendwie malochen, malochen, malochen und dann aufhören. Also mir fehlt bei den Frugalisten...
Und sparen.
Ja, sparen, aber bei den Frugalisten fehlt mir irgendwie die Perspektive, was sie dann mit der Kohle machen. Also das ist ja bei...
Früher in Rente.
Ja, und dann? Also das ist immer so dieses, für mich so dieses... Also, wie soll ich sagen, Optionalitäten zu haben und Kohle zu haben, super Sache. Nur was, wozu? Also, und da, Bill Perkins ist ja wirklich der absolute, der stellt halt immer die Warum, weshalb, wozu Frage. Ja, was willst du eigentlich mit der ganzen Kohle? Und das fehlt mir halt beim Frugalismus. So dieses, ich arbeite wie ein Tier, spare extrem und dann kann ich früh in Rente. Ja, und dann? Also, was soll dann kommen? Also, da fehlt mir einfach die Perspektive.
Ja, gut, aber ich meine, du kannst dann rumsitzen oder du machst dann halt genau das, was du eben geschildert hast, nämlich das Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone und kannst es dann auskosten ohne Ende.
Genau, auf jeden Fall. Das muss halt, und das ist übrigens eine Sache, die ich mir spontan gedacht habe, ist, dass eben ja Bill Perkins da ja auch einen Weg vorzeigt, der eigentlich ziemlich schwierig und ziemlich steinig auch ist, weil du dich da echt ganz schön auch mit dir selbst beschäftigen musst. Also du musst dir erstmal herausfinden, was du eigentlich willst. Ich denke mal, jeder kommt natürlich, wenn du ihn fragst, sofort auf die üblichen Verdächtigen. Ja, je nachdem, was halt in deiner Gesellschaftsschicht gerade angesagt ist, dann willst du halt ein tolles Auto oder du willst den Yoga-Retreat auf Bali oder was immer sozusagen in deiner Schicht irgendwie als erstrebenswert und toll gilt. Aber dann stellt sich mal die Frage, will ich das wirklich oder ist das eigentlich so, weil man das eben so macht, ja? Und da musst du dir wirklich überlegen, ob du nicht vielleicht, und das hat mich dann spontan an diesen Sketch von Loriot erinnert, weißt du, wo er halt einfach nur sitzt und einfach zufrieden sitzen will und sie ihm die ganze Zeit auf die Nerven geht, dass er doch irgendwas tun soll, ja? Also vielleicht ist ein erfülltes Leben auch auf der Veranda sitzen, ein Buch lesen und in dieses Nichts tun oder jetzt gepflegte Nichts tun, also nicht das Nichts tun, dass man total versumpft, sondern das Nichts tun, was man sich halt selber ausgesucht hat, weil man halt nachdenken möchte, weil man halt ein etwas langsameres Leben führen möchte. Und all diese Gedanken muss man sich ja machen. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, was er da sagt hier mit seinen ganzen verschiedenen Bucketlisten, weißt du, die er da hat. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen elaborieren.
Ja, genau. Also das Thema Bucketlist, ganz kurz erklärt, eine Bucketlist macht man, das sind Dinge, die man erleben möchte, bevor man stirbt. Da gibt es auch einen Film, ich glaube mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, meine ich.
Genau, das Beste zum Schluss.
Genau, und da geht es ja um die Bucketlist und was sie dann alles noch erleben wollen, bevor sie sterben. Und Bill Perkins hat 5 Stufen bis zur Rente anhand einer Bucketlist erklärt. Und er schreibt dann beispielsweise, zwischen 25 und 35 sollte man dann wertvolle Erfahrungen sammeln, wie Jahr ins Ausland, Backpacking-Tour oder Gründung eines Unternehmens. Weil dann ist man jung, man kann auch ein bisschen Risiko eingehen. Das kann man als 40-Jähriger mit Familie eben nicht mehr. Da kann man dann nicht sagen, ich gründe jetzt mal ein Unternehmen und schaue dann, wie es läuft, weil da musst du ja eine Familie versorgen. Und deswegen sollte man es an Anfang stellen. Und dann ab 35, ab 40 sollte man sich dann andere Ziele setzen, also beispielsweise ein Buch schreiben oder Skifahren in den Alpen. Das geht mit 60 dann auch nicht mehr ganz so einfach. Zwischen 46 und 50 schickt man die Kinder auf die Uni. Das ist natürlich auch ein Punkt, der ist in Deutschland anders als in den USA, weil in den USA kosten die Unis ja extrem viel Geld. Das muss man dann auch haben.
Ne? Na gut, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn die Unis hier kein Geld kosten, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also sie werden immer teurer, je älter sie werden, bis es dann halt abbricht, wenn sie dann nicht mehr auf der Payroll stehen.
Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Er schreibt dann noch, Luxusurlaub oder Entdeckungsreisen sollte man dann auch in dem Alter machen, weil dann ist man noch fit genug, um anstrengende Touren zu gehen. Dann ab 51 bis 55, also so dein Alter, Studienabschluss mit den Kindern feiern, Segeltour, neue Sprache lernen, da kann man dann alles nochmal so mitnehmen und danach wird es dann halt so ein bisschen luxuriöser, also beispielsweise eine Alaska-Kreuzfahrt kann man dann im höheren Alter noch machen, da braucht man nicht so viel laufen.
Mit Hurtigruten, hast du mal geguckt? Mit Hurtig, ich habe ein bisschen recherchiert, genau, weil ich das auch gelesen habe. Du mit Hurtigruten die Nordwestpassage machen willst, ja? 20.000 Euro. Pro Person.
Ja, aber das hast du ja dann im höheren Alter.
Wenn das Lebensgut mit dir meint, auf jeden Fall, genau sowas meint er dann halt, diese klassischen arrivierten Seniorengeschichten. Und das meinte ich ja am Anfang, dass man da auch erstmal hin muss.
Ja, absolut. Aber ich finde es sehr interessant, was er zwischendurch eben schreibt. Geld hat einen abnehmenden Nutzen, je älter man wird. Also im Alter zwischen 20 und 40, da nimmt die Leistungsfähigkeit langsam ab. Ab 45 geht es dann rapide nach unten. Aber dafür nimmt ab 40 dann auch der Wohlstand immer mehr zu. Und die beiden Linien, die treffen sich so ungefähr im Alter von 50. Und dann muss man sich tatsächlich überlegen, in welche Richtung man jetzt gehen möchte. Und das ist eine wichtige Frage, die ich mir dann eben jetzt mit 41 auch stelle.
Ja, natürlich. Wo soll es hingehen? Ganz klar. Was ich in dem Zusammenhang wirklich gut finde, ist ja sein vollkommen unromantischer Umgang mit dem Tod, ne?
Mit dem Thema Erben auch, ja.
Ja, knallhart, also wirklich knallhart, also hier, da eben. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie, also das Gedankenspiel fand ich echt gut. Also A, jetzt kannst du hier mal mitmachen, direkt hier als Zuhörer. Also wie verhältst du dich, wenn du morgen stirbst? Wie verhältst du dich, wenn du erst übermorgen stirbst? Und wie verhältst du dich, wenn du in einer Woche stirbst, in einem Monat? Und so verlängert er diesen Zeitstrahl halt immer weiter und überlegt dann dabei, wie sich das eigene Verhalten eben ändert. Weil ja eigentlich wir ja nicht davon ausgehen, morgen, übermorgen oder in einer Woche zu sterben. Das heißt, wir haben ja alle noch unendlich viel Zeit. Also braucht man sich ja nicht wirklich drum kümmern. Und was er halt gemacht hat, das finde ich ganz gut. Zum Beispiel, wie viele Weihnachtsfeste habe ich noch, ja? Und er denkt halt mit seiner App Final Countdown, das ist irgendwie seine Sterbe-App. Da denkt er dann über Magensonde, Bettpfannen und alles Mögliche. Und in seiner App Final Countdown hat halt dann eben eingetragen, was ihm noch bleibt. Und ich habe jetzt mal, guck mal, gemacht. Wenn ich 83 werde, ja, was ja für so einen Mann jetzt in Deutschland so nicht so unrealistisch ist, ja. Ist ja auch egal, jetzt 2 Jahre mehr oder weniger, ist ja wurscht. Also 83 wird, ich habe noch ungefähr 10.000 Tage vor mir.
Das bedeutet, das ist viel.
Ja, das bedeutet, aber pass auf, das bedeutet 28 mal Geburtstag, 28 Sommer, 28 Winter, 28 Weihnachtsfeste. Mhm. Das bedeutet noch ein runder Hochzeitstag, die goldene Hochzeit. Und das sind halt immer so Geschichten, wenn du das halt dir dann alles mal so überlegst, dann ist auf einmal, ja, 10.000 Tage klingt halt viel, aber es sind halt nur noch 28 Sommer, 28 Winter. Das heißt, bedeutet, bis zu meinem Tod kann ich noch 28, irgendwie Sommerreisen machen oder 28 mal Weihnachten feiern. Und dann war es das sozusagen, ja.
Und das kann aber auch schneller gehen. Das ist ja das, was er eben meint.
Genau. Und dann eben, wie gesagt, was er letztendlich ja sagt, auch dieses Thema Geld weitergeben. Also Die is Zero, dann sagt er ja auch beim Vererben eben, weiß ich nicht, auch ganz vernünftig, ich unterstütze deine Leute, nicht nur deine Kinder, also alle Leute, die etwas machen und die dein Geld gebrauchen könnten, egal ob wohltätige Organisationen oder eben die Kinder oder sonst irgendjemand, unterstützt jetzt und zwar eben aus der Position der Stärke heraus. Das heißt, dieser Mensch braucht jetzt mein Geld und jetzt kann ich ihm helfen. Oder diese Organisation braucht jetzt mein Geld, weil er sagt, und das ist nicht zu Unrecht, wenn man ja sagt, okay, wenn ich tot bin, dann, was dann noch da ist, wird eben vererbt, ist ja praktisch Zufall. Also wie viel wird überhaupt vererbt? Wer kriegt es überhaupt? Wer ist noch da, um zu erben? Ja. Und eben, wird es dann überhaupt noch gebraucht? Weil, wie gesagt, du bist ja selber auch jemand, der genau davon ja profitiert hat, Daniel. Ich meine, weil er sagt ja auch, im Schnitt sind die Leute in den USA irgendwie 60.
Und dann 60 bis 65,
genau. Wenn sie erben. Ja, und dann, entweder du hast deine eigene Kohle ran geschafft, dann ist es halt nett, ja gut, dann kriegst du halt noch was geerbt, oder du hast dein ganzes Leben gedarbt, ja, dann, wie gesagt, wie wir ja schon erzählt haben, dann ist die Dividende auch nicht mehr so hoch mit 65, okay, dann auch was zu kriegen. Man, du bist ja auch ein Früherber gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja gut, aber das war jetzt kein großes Erbe. Ja, aber das Erbe hat mir halt die Möglichkeit gegeben, nach Neuseeland zu fliegen, dort 6 Monate Erlebnisse zu sammeln, zu arbeiten und alles näher kennenzulernen, 2-mal drumherum reisen. Und das hätte ich natürlich ohne das Geld nicht machen können. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und damals konnte ich es extrem gut nutzen. Jetzt mit 60 oder 65 fliege ich nicht nach Neuseeland. Da frage ich mich natürlich, was mache ich dann mit der Kohle, wenn ich das dann erst erbe? Und dann habe ich ja natürlich nicht den größtmöglichen Nutzen, wie er immer schreibt, das optimal einzusetzen oder dann auch zu genießen. Und stattdessen, schreibt er, sollte man den Kindern das Geld dann vererben, wenn sie zwischen 30 und 40 sind, weil dann hat es den höchsten Nutzwert.
Ja, genau. Zwischen 20 und 30 fehlt dann doch noch ein bisschen die sittliche Reife. Ab 30 geht die Rush-Hour des Lebens los und dann ist klar. Ich meine, wenn du dann wirklich eben Karriere und Kinder und womöglich noch Immobilie und dies und das und wenn dann eben da die Eltern die unter die Arme greifen können, dann kann es ja wirklich richtig auch was bringen eben. Dann hast du auch wirklich einen richtigen Hebel.
Ja, und das Gleiche, das sagt er ja auch zum Thema Spenden. Also man sollte das Geld für wohltätige Zwecke spenden, wenn die Wirkung am größten ist. Und da hat er geschrieben, man kann nicht großzügig sein, wenn man tot ist, weil als Lebender wird man eher als selbstlos betrachtet. Und deswegen sollte man spenden, damit es viele mitbekommen und damit man dann eben auch als selbstlos gesehen wird.
Naja gut, du, ich meine, die Amis haben ja immer ihre Vermarktungstendenzen, das muss der Neid ihnen ja einfach lassen. Also für mich jedenfalls persönlich, was ich da so ein bisschen mitgenommen habe, ist eben darüber nachzudenken und diese Listen halt auch durchaus zu führen. Und was ich halt gut fand ist, bin ja kein Freund von diesen Bucketlisten, das ist für mich immer so ein Mumpf und ein Brei und da kommt alles rein und dann kann man es wegspeichern und vergessen. Aber was ich irgendwie sehr realistisch fand, ist eben diese Aufteilung irgendwie immer in 5 Jahre sozusagen. 5-Jahres-Bucketlisten. Das macht das Ganze irgendwie besser handhabbar, konkreter und damit auch irgendwie planbarer. Und man kann das eben ja dann auch hin und her schieben. Man kann ja erstmal wirklich sammeln und dann kann man eben sagen, wann will ich das machen, wann will ich jenes machen, was kann ich dann noch machen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Und wie gesagt, sein unromantischer Umgang mit der eigenen Vergänglichkeit, weil letztendlich wir als Finanzblogger, klar, wir reden ja immer über welchen ETF oder jetzt hier in unserem letzten Podcast, welcher Index ist der richtige für mich oder brauche ich jetzt noch Kryptos oder kann ich meine Rendite mit Peer-to-Peer-Krediten oder mit Alpha-Fonds oder mit whatever noch vergrößern. Das ist ja auch toll, das ist ja auch wunderbar, nur am Ende des Tages geht es ja darum, letztendlich, weißt du, wie dieser Simon Sinek da mit seinem Buch Why, also warum das Ganze, also was will ich denn letztendlich damit eben erreichen mit dem Geld, weil ich sage immer, dieses Geld ist ja eben einfach, ja, Treibstoff halt, das ist halt, wie soll ich sagen, du brauchst es ist wichtig, es schafft dir eine Menge Freiheiten, du bist doch immer hier mit Dostojewski geprägte Freiheit, ne? Das war ja dein Spruch. Ja, stimmt ja total.
War das so?
Ja, du hast das gemacht. Dostojewski schon sagte, Geld ist geprägte Freiheit. Das hast du gebracht in irgendeinem Podcast.
Ich hätte es jetzt eher dir zugeschoben, aber gut.
Und also das hat mir dann durchaus schon gefallen. Wie gesagt, gerade jetzt eben auch in Kombination mit den beiden Büchern, die ich ja vorher erwähnt hatte, diese Stuffocation, wo es ja irgendwie drum eben, also Untertitel ist halt Living More with Less, also ein besseres Leben führen mit weniger Kruscht, ja. Und in dieselbe Kerbe haut ja letztendlich auch der Greg McKeown mit seinem Essentialism, also dem Essentialismus, da eben es auch einfach drum geht, was will ich eigentlich vom Leben? Und beide schreiben auch, und das ist eigentlich interessant, weil es wird dann oft gesagt, na, wenn jetzt alle so wie Bill Perkins, ja, keiner würde mehr konsumieren, alle machen ihr bewusstes Leben und alle wollen irgendwie mit weniger mehr erreichen und sind mehr Mindfulness, wo wird das dann für die Wirtschaft hinführen? Und die beiden hier von den Less is More und Essentialism, die sagen halt, naja, dann wird halt sozusagen die Jochen-Schweizer-Industrie immer größer werden, ja, also sozusagen diese Erlebnisindustrie, also dieses Thema, eben was zu erleben, was zu machen, dass das Geld eben letztendlich dahin gehen wird, Wobei ich natürlich auch sagen muss, das ist natürlich eine Diskussion, die du und ich hier jetzt in Deutschland führen, also eine westliche Industrieland-Diskussion. Ich weiß schon nicht, ob man die jetzt in Ländern wie in Schwellenländern, ja, also alles, was im Emerging Markets drin ist, ob man in diesen Ländern diese Diskussion auch schon so führen würde, ja. Geschweige denn in Ländern, die noch nicht mal in den Frontier-Märkten drin sind.
Absolut. Wobei hier Jochen Schweizer, der verkauft ja jetzt Redner- oder Speaker-Trainings und so das Thema Erlebnisse steht gar nicht mehr bei ihm im Fokus. Er ist ja auch älter geworden.
Ja, siehst du, will auch nicht mehr Bungee-Jumpen. Ja gut, aber dieses Thema Erlebnisse halt, also dieses Thema, was will ich halt von meinem Leben? Also ich fand es schon gut. Ich weiß, so ein Leben ohne Reue ist ja durchaus erstrebenswert. Also dass man eben nicht auf dem Totenbett, das ist ja auch mal das, was man ja regelmäßig dann liest, so nach dem Motto, Krankenschwester berichtet vom Sterbebett. Alle Leute, die ich begleitet habe, haben sich eigentlich nie darüber gereut, ja, dass sie den Müller aus der Buchhaltungsabteilung nicht mal richtig eine reingewirkt haben, sondern das sind immer andere Sachen, die man dann bereut. Aber ich finde, es ist schwer umzusetzen, weil man muss dazu ja auch für sich eine eigene mentale Freiheit erarbeiten, wo ich mich manchmal frage, will jeder diese Freiheit haben? Will er die wirklich? Ja, weil es ist halt schon harte Arbeit. Ja, und wie soll ich sagen, kognitive Dissonanz lässt grüßen. Man ist ja dann selber auch eigentlich im Zustand eines Suchenden, eines Umherirrenden, also vielleicht ein bisschen dramatisch, aber schon, eines Menschen, der, ich meine, es ist halt einfacher, die Motivationskacheln aus Instagram aufzusagen, ja, anstatt die wirklich mit Leben zu füllen, ja, dieses raus aus der Komfortzone oder tu dieses oder mach jenes. Wenn du es dann wirklich machst, dann sieht es halt in der Praxis dann doch oft anders aus. Also für mich, ich würde jetzt nicht unbedingt, also alles, was er da sagt, unterschreiben, aber für mich war es ein guter, ja, wie soll ich sagen, ein guter Aufhänger, mal über dieses Thema nachzudenken und sich halt zu überlegen, ja, wie es halt weitergehen soll, weil was ich halt einfach denke, alle 10 Jahre, so jede Dekade, sollte man sozusagen ja seinem Leben mal ordentlich einen Rüttler verpassen und gucken, was man noch haben will, was man noch braucht, um halt aus diesem Trott rauszukommen, auch wenn es halt wehtut und nicht so toll ist. Aber will ich sagen, großes Vorbild ist ja da der David Bowie, der sich ja auch immer wieder neu erfunden hat. Wenn du siehst, die Karriere von David Bowie, über wie viele Jahrzehnte die ging und was David Bowie von Anfang bis Ende, welche Rollen er da verkörpert hat und wie er sich weiterentwickelt hat. Also das finde ich halt, also nicht, dass ich jetzt so exzentrisch werden will, aber das fand ich schon durchaus auch, war bestimmt nicht immer einfach.
Aber der hat ja auch alles erlebt. Also der mittlerweile ist er ja auch tot, aber er kann sich nicht darüber beschweren, dass er zu wenig Erlebnisse hatte.
Genau, und er wird auch seine dunklen Momente gehabt haben. Ja. Das ist halt so dann einfach, weil ja, Bill Perkins will ja eigentlich, dass wir aus dem Trott ausbrechen. Und Volatilität geht halt in beide Richtungen. Ne? Mir sicher, das ist auch richtig scheiß, also wie soll ich sagen, reiches Leben bedeutet ja nicht nur unbedingt, dass alles toll und positiv ist. Also wenn du dich halt dann da in dein reiches Leben reinwagst, dann mögen auch die einen oder anderen Fuß angeln oder ja, das muss man halt mitkaufen, denn du kriegst halt alles.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, das Buch liest sich wirklich sehr gut, regt auch stark zum Nachdenken an. Und ich bin der Meinung, das ist in diesem Jahr bisher das interessanteste Buch gewesen, was ich gelesen habe. Und ich habe viele Bücher gelesen, du ja auch. Und ich habe da extrem viel mitgenommen und wirklich immer drüber nachgedacht. Von daher kann ich das wirklich nur empfehlen. Wir können ja jetzt hier nur Anreize geben, um da mal reinzuschauen und sich diese Gedanken zu machen. Nicht mit allen Thesen trifft Perkins ins Schwarz, das muss man halt auch sagen. Teilweise ist es dann doch sehr abgehoben von seinem Lebenslauf, beispielsweise seine millionenschwere Geburtstagsparty da in der Karibik. Und das lässt sich natürlich mit Millionen in der Hinterhand viel besser erzählen als ohne. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch angefangen, darüber nachzudenken, wie bewerte ich persönlich die Themen Frugalismus und auch Rente mit Dividende. Denn auch Rente mit Dividende, ich habe ja mit dem Alexander oft gesprochen und auch Interviews geführt und er sagt ja, er baut sich das Vermögen auf und lebt dann von der Dividende und wenn er tot ist, dann verpufft das Vermögen, das geht an irgendwen und ihm ist es egal an wen. Aber das ist ja eigentlich total unnötig und da habe ich mir nach dem Lesen des Buches doch meine Gedanken gemacht, weil was bringt mir eine Million an Aktienvermögen, wenn das irgendjemand bekommt, wo ich da gar keinen Einfluss drauf habe?
Ja klar, genau, ja gut, das ist auf jeden Fall
Er hat ja auch keine Kinder. Also von daher, er hat in irgendeinem Interview mit mir gesagt, das ist ihm egal, was dann passiert. Hauptsache, er hat bis dahin ein gutes Leben. Aber er könnte ja viel mehr aus seinem Leben machen, wenn er das Geld anders anwenden würde. Also beispielsweise in Erlebnisse.
Ja, vielleicht will er das ja gar nicht. Müssen wir mal fragen. Ja,
das kann sein.
Also es ist ja dieses, das, was ist jetzt ein erstrebenswertes Leben? Das ist ja genau das, was ich am Anfang angesprochen habe. Also ja. Womöglich... Ja, ist ein langweiliges Leben ein erstrebenswertes? Also man weiß es ja halt nicht. Es ist ja immer die Frage, von außen schwer zu sagen, trottet da jemand einfach so durchs Leben und wird dabei immer reicher? Oder führt er genau das Leben in Ruhe und zurückgezogen, was er gerne leben würde und hat halt einfach die Möglichkeit, rechts und links zu jedem höflich zu sagen, nein, ich möchte das nicht und einfach, ja, ein stilles Leben zu leben. Also es ist ja die Frage. Ja, man kann natürlich sagen, Thailand, Südostasien ist total toll und spannend und faszinierend, möchte ich unbedingt gerne hin. Man kann aber auch sagen, na ja, also da ist es erstmal anders. Das bedeutet nicht, dass es besser ist.
Ich weiß ja, das auf nicht. Jeden Fall. Ja, aber das ist natürlich auch ein Thema. Ich kann da natürlich nur drüber urteilen, wenn ich auch schon mal da gewesen war und mir auch die Kultur dort angeschaut habe und so generell das Thema Reisen dann auch exzessiv gelebt habe und nicht in einem 5-Sterne-Ressort irgendwo auf den Kanaren in der Karibik oder sonst wo, weil das ist kein kultureller Austausch, da erfährt man noch nichts von den Kulturen.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und dann kommen die Nächsten und erzählen dir was von CO2-Verbrauch, weißt? Das ist immer diese ganze Geschichte.
Das ist das nächste Thema.
Vor- und Nachteile. Also grundsätzlich, also weiß nicht, wenn wir jetzt mal abschließen, was können wir in unseren Hörerinnen und Hörern raten, jetzt in Bezug auf Bill Perkins und das Buch?
Ja, ich würde erstmal sagen, Buch lesen, ne?
Genau.
Also das ist, glaube ich, das Buch lesen ist wichtiger Punkt, glaube ich, einfach um sich mal die Gedanken dazu zu machen. Vor allen Dingen, wenn man jünger ist. Also gerade so mit 25 bis 35, das ist ja so die Hauptzielgruppe unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und da kann man sich wirklich viele gute Gedanken auch machen, weil ich sehe das ja jetzt auch immer mehr, dass Leute mit 20, 25, 30 fangen jetzt an, sich dieses große Dividendenportfolio dann zu ersparen und dann halt gar nichts mehr zu machen. Und gerade in den jungen Jahren würde ich tatsächlich andere Sachen machen, als Großaktien zu sparen. Natürlich muss man was zurücklegen, aber man muss es auch nicht übertreiben in dem Alter.
Ja, ist interessant. Siehst du, ich hätte es eher für die älteren Mitbürger als interessantes Buch gesehen, um nämlich zu gucken, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben und in meinem Trott? Kann ich und will ich da noch was ändern? Auf der anderen Seite, ja, denke ich fast schon die Mittelgruppe eigentlich entscheidend ist sozusagen gar nicht so die, also ich denke von 35 bis 45 ist eigentlich, weil da werden auch die entscheidenden Weichen eben gestellt in Richtung Zukunft und welche Optionen ich eben dann noch habe. Und ich denke, jemand, also eigentlich ist es, denke ich mal, so wie wir das jetzt gerade hier sehen, finden wir irgendwie für jede Altersschicht da was. Und ich würde halt einfach sagen, für mich eigentlich am wichtigsten ist es für die Leute, die jetzt wirklich vor der Rush-Hour des Lebens stehen, wo jetzt dann die entscheidenden Weichenstellungen auch gemacht werden, sich wirklich zu überlegen, wo will ich hin? Und man kriegt ja nun heutzutage auch immer mehr Möglichkeiten, dieses Thema Passion Economy oder eben diese Teilselbstständigkeit. Also die Lebensentwürfe entwickeln sich ja auch weiter und dieses wirklich ganz klassische, ich arbeite als abhängig Beschäftigter ein ganzes Leben durch, weicht ja immer mehr auf. Es wird ja auch stückweise nun auch immer mehr respektiert. Und so sehe ich das eigentlich. Also gerade auch jetzt in Verbindung hier mit dem letzten Buch, was ich dann noch habe, Optionality, wo es ja letztendlich, der auch eine ähnliche Kerbe haut, der das aber dann eben aus dem Blickwinkel der Optionalitäten sieht. Also wie halte ich mir möglichst viele, also Geld ist wichtig, Geld ist notwendig, aber nur eben, um möglichst viele Optionalitäten, also möglichst viele Möglichkeiten im Leben zu haben. Und ich denke, in dieser Kombination, diese vier Bücher, wie gesagt, Bill Perkins und die anderen beiden, die ich hier besprochen habe, und das Optionality-Buch, die waren für mich irgendwie so ein Bücherpaket, das einem zum Nachdenken bringt und wo man halt auch wirklich valide, das ist nicht nur so ein Blabla, sondern valide Sachen finden kann, um das auf sein persönliches Leben halt zu übertragen und sich da halt ein Lebenskonzept draus zu schnitzen, was wenig mit dem zu tun hat, was so in Deutschland gemeinhin als guter, schöner Lebenslauf angesehen wird. In meinen Augen auch schwierig ist, weil es halt individuell ist. Man muss halt selber Verantwortung übernehmen für seinen ganzen Scheiß, im Guten wie im Bösen. Aber auf der anderen Seite hat man da halt auch die Chance, eben genau eben letztendlich hier den Titel von dem Buch Lebe ein reiches Leben zu verwirklichen.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal das letzte Jahr so ein bisschen rekapitulieren, da ist es ja tatsächlich so, Corona hat ja auch viele Lebensentwürfe kaputt gemacht und auch viele Planungen. Ne? Und wenn ich da gar keine Option hätte, also beispielsweise ich verliere meinen Job durch Corona und ich habe keine Rücklagen und habe dann tatsächlich auch Probleme, einen neuen Job zu finden. Nehmen wir mal Veranstaltungsbranche, ja. Die ist ja nach wie vor völlig kaputt. Ja. Und du hast keine Option und dann wird es natürlich schwer, da solche hochtrabenden, hochfliegenden Pläne zu machen.
Ja gut, dann sind halt die anderen Bücher erstmal, also letztendlich, wir kommen ja nicht drum herum, das Fundament muss gelegt sein und jetzt, ja. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch etliche deutsche Bücher jetzt von deutschen Autoren gelesen, die Bank gewinnt immer und solche Geschichten, ja, das sind halt so Bücher, wo du dann überlegst, ja, Kugel oder Strick, wenn du mit denen fertig bist und ich weiß, ich meine, ich bin ja nun in amerikanischen Firmen sozialisiert worden. Dieser hemmungslose Optimismus der Amis ist manchmal etwas nervtötend, aber auf der anderen Seite, ja, sie kommen damit halt auch durch und voran und es ist mir irgendwie lieber als dieses ja, aber und das wird doch nichts und hier bedenken und dort bedenken. Also diese grundsätzliche amerikanische Optimismus, der natürlich jeglichen Pfadabhängigkeiten abholt, ist also der Bill Perkins eben genau dieses, also dieser unverwüstliche Optimismus, du wirst mit 20 weniger verdienen als mit 30, du wirst mit 30 weniger verdienen als mit 40, du wirst mit 40 weniger verdienen als mit 50. Also ja, das ist halt einfach eine richtig optimistisch amerikanische Wette auf die Zukunft.
Das heißt, um jetzt mal einen Schlusssatz zu fassen, wir müssen amerikanisch positiver denken.
Ja.
Ja, weil das, was du sagst, ich stimme dir völlig zu. Also der Gerhard Schick mit seinem Buch Die Bank gewinnt immer. Ich finde das Buch wirklich gut, aber es ist sehr pessimistisch, sehr negativ. Und es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch Graustufen. Und diese Graustufen, die kommen bei vielen deutschen Autoren, gerade auch Politikern, gar nicht rüber, sondern es ist alles immer negativ und scheiße.
Ja.
Und das ist bei den Amis tatsächlich viel, viel besser.
So ist es. Denken damit.
Das war jetzt das Wort zum Sonntag sozusagen.
Super, ja, und von dir. Ja, du bist halt doch auch älter.
Ja, ich merke das auch jeden Tag, Albert. Aber es ist ja gut, dass man sich dann auch mit fortschreitendem Alter mit solchen Sachen beschäftigt und auch darüber nachdenkt. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Es wird in diesem Sommer aller Voraussicht nach noch eine weitere der Finanzwiese rockt Folge geben. Wir haben uns da auch schon Gedanken gemacht. Und ihr müsst also nicht ganz so lange warten wie beim letzten Mal. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Albert, ich überlasse dir jetzt die letzten weisen Worte.
Du, ich habe keine. Was kann gegen deinen?
Was keine?
Ich habe keine. Das verschlägt mir die Sprache, wie gut du das eben formuliert hast. Also macht's gut, meine Lieben. Und lasst euch den Sommer nicht verdrießen, ob mit oder ohne Maske.
Amen. Bis dahin. Ciao.